Ja, wunderschönen guten Morgen. Erstmal herzlichen Dank an die Verantwortlichen, dass ihr mich eingeladen habt. Man weiß ja nie so genau, was dann kommt, wenn man jemanden nicht kennt. Von daher lasst euch überraschen. Ganz kurz zu meiner Person. Einer meiner Probleme ist, ich stehe gar nicht gerne vorne, deswegen spreche ich meistens zu schnell. Falls ich so schnell spreche, dass man mich nicht mehr versteht, dann werft irgendeinen Schuh nach vorne oder irgendwie gebt mir ein Zeichen, dass ich wieder auf die Bremse tritt. Also es war jetzt wirklich kein Spaß. Tatsächlich so, ich rede oft zu schnell. Dann noch ganz kurz, für die, die mich nicht kennen, ich bin der Nick Bolans, Nikolai eigentlich mein ganzer Name, komme aus dem schönen Südbaden bei Freiburg. Da waren die Nidballers mal als Pastoren. Von daher bin ich mal in eurer Heimatgemeinde Nidballers. Genau, da bin ich aufgewachsen als eins von vier Kindern meiner Eltern. Also richtig christlich sozialisiert, könnte man sagen, im LGV. Und genau. Und dann bin ich in Liebenzell gewesen, habe mich da ausbilden lassen und war da 16 Jahre lang als Missionar unterwegs. In Deutschland, Berlin, Mecklenburg, Vorpommern, Südfrankreich. Und dann bin ich fast ausgeschieden, bin jetzt noch zu 10% bei der Liebenzeller Mission angestellt, als Mobilisator und Motivator. Deswegen bin ich auch heute in eurer Gemeinde so als diesen Zweck. Ich liebe Mission, also diesen missionarischen Gedanken. Nicht nur deswegen, sondern weil ich Jesus liebe und er mich beauftragt hat, es zu tun. Genau, und darum soll es auch heute so ein bisschen gehen, ihr werdet es gleich noch merken. Genau, ich bin außerdem zu 70% angestellt beim SV. Nicht in SV Öhringen, sondern im SV Esslingen, also in der Zentrale. Direkt dort angestellt für ein missionarisches Projekt heißt es. Damals Gustavo Victoria hat mich angesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte, im SV zu arbeiten. Und dann habe ich gesagt, ja, in Form von so einem missionarischen Ding auf jeden Fall. Und da sind wir in Neuenstein, da wohnen wir zufällig, weil meine Frau Lehrerin in Öhringen ist. Nur so, dass ihr ganz grob wisst. Bei weiteren Fragen kommt einfach nachher auf uns zu. Aber das wird sonst den Rahmen sprengen. Genau, Thema von heute, gehen macht Jünger. Also nicht so im Jünger. Ich war gestern übrigens Fußball spielen, das ist tatsächlich so. Da hatten wir zwar nicht so viele Fanclubs, weil wir von Neuenstein nach Bühlerzell, das liegt hinter Schwäbisch Hall irgendwo, da haben wir gespielt. Aber wer richtig motiviert dabei war, war unser Trainer. Und der war so stark motiviert, dass er die rote Karte gekriegt hat und musste dann ganz weit weg. Also von daher tatsächlich, ich kann es richtig mitfiebern, Motivation, begeistert zu sein von irgendwas. Genau, ich habe ja vorhin schon gesagt, ganz grob angerissen, 16 Jahre war ich unterwegs als Missionar und Gemeindegründer. Und dann ist es so, wenn man als Missionar so unterwegs ist, kommt man immer wieder regelmäßig zurück in sein Heimatland. Gut, ich war Missionar auch in Deutschland, von daher blieb ich in Deutschland, aber zurück in die Gefilde, also in die heimatlichen Gefilde, haben da Gemeinden besucht, haben von dem erzählt, was wir so gemacht haben. Was ich Spender, Beter, Unterstützer einfach gewinnen. Und von daher bin ich da relativ viel rumgekommen in verschiedensten Gemeinden. Und mehr als eine Gemeinde habe ich wahrgenommen als wie so eine, ich sag mir das mal, ich habe eine Geschichte, wie so eine armselige Rettungsstation, die sich vor langer Zeit an einer gefährlichen Küste befand. Die Küste, die war schon vielen Schiffen zum Verhängnis geworden. Und deshalb hatte sich eine Handvoll Freiwilliger hier eine kleine Hütte gebaut, um in Not geratene zu retten. Und zu dieser Rettungsstation gehörte nur ein einziges kleines Boot. Mit diesem wagte sich die kleine mutige Mannschaft immer wieder bei Tag und auch bei Nacht auf das Meer raus, um die Schiffbrüchigen zu retten. Es dauerte nicht lange, dass dieser kleine Stützpunkt bald überall bekannt war. Viele der Erretteten und auch andere Leute aus der Umgebung waren gern bereit, diese armselige Station mit Geld zu unterstützen. Die Zahl der Gönner wuchs. Und so konnte man sich neue Boote kaufen und neue Mannschaften schulen. Super. So ganz im Sinne des Auftrags von Jesus, als er gesagt hat, ja, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Mit der Zeit gefiel den Gönnern die kleine ärmliche Hütte aber nicht mehr. Die Geretteten, sagte man, die benötigten doch einen etwas komfortableren Ort, so als erste Zufluchtsstätte. Deshalb beschloss man, die provisorischen Lagerstätten durch richtige Betten zu ersetzen. Man erweiterte das Gebäude und stattete alle Räume mit schöneren Möbeln aus. Und auf diese Weise wurde die Rettungsstation allmählich, doch tatsächlich, zu einem beliebten Aufenthaltsort. Die Station, die diente den Männern als Clubhaus, in dem man gesellig beieinander sein konnte. Gleichzeitig geschah aber auch etwas sehr Verständliches. Immer weniger Leute und Freiwillige waren bereit, auf Rettungseinsätze zu gehen. Was tat man? Ganz einfach, man hatte die Mittel dazu. Man heuerte für die Rettungsboote eine neue Besatzung an. Immerhin schmückte das Wappen des Seenotrettungsdienstes noch überall die Räume. Und von der Decke des Zimmers, in dem gewöhnlich so der Einstand eines neuen Clubmitglieds gefeiert wurde, hing noch das Modell des großen Rettungsbootes oder des kleinen Rettungsbootes von damals. Und dann passierte Folgendes. Vor der Küste geriet ein großes Schiff in Not und die angeheuerten Seeleute kehrten mit ganzen Bootsladungen halb ertrunkener, frierender zurück. In dem schönen Clubhaus entstand Chaos und das Verwaltungskomitee ließ sofort Duschkabinen im Freien errichten, damit man die Schiffbrüchigen vor Betreten des Clubhauses gründlich säubern könnte. Bei der nächsten Versammlung gab es eine Auseinandersetzung unter den Mitgliedern. Die meisten, die wollten den Rettungsdienst einstellen, weil einfach unangenehm sei und den normalen Clubbetrieb hinderlich sei. Aber einige vertraten den Standpunkt, dass Lebensrettung doch eigentlich die vorrangige Aufgabe der Lebensrettungsstation sei. Immerhin bezeichnete man sich ja heute noch so. Sie wurden schnell überstimmt. Man sagte ihnen, sie könnten ja woanders ihre Rettungsstation aufmachen, wenn ihnen das Leben dieser Angetriebenen so wichtig sei. Das taten sie dann auch. Sie fingen ganz von vorne an mit einer kleinen, erbärmlichen Hütte. Ihr guter Ruf aber verbreitete sich schnell. Es gab neue Gönner und es entstand ein neues Clubhaus und so weiter. Wenn man heute diese Küste besucht, findet man entlang der Uferstraße eine beträchtliche Anzahl exklusiver Clubs. Immer noch wird die Küste vielen Schiffen zum Gefängnis, nur die meisten Schiffbrüchigen ertrinken. Als ich die Geschichte gelesen habe, da habe ich mich gefragt, ja, was sind unsere Gemeinden? Was ist meine Gemeinde? Was sind unsere Kirchen, unsere Kreise? Sind sie Clubhäuser für Mitglieder oder Rettungsstationen für Verlorene? Haben wir unseren ursprünglichen Auftrag noch klar vor Augen und fest im Herzen? Wie schon gesagt, war ich lang unterwegs, um Gemeinden zu gründen. Und ich dachte immer so, die Begründung meiner Arbeit wären so Verse wie Johannes 20, wo Jesus sagt, genau wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also ich muss raus, ich muss hin zu den Leuten. Oder Verse wie aus Matthäus 28, wohl bekannt. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Wieder dieses Raus, dieses Hin zu den Menschen. Ja, gibt es noch verschiedene andere Verse. Was also für mich ins Auge springt, ist so diese Leidenschaft Gottes, Menschen zu retten. Für mich offensichtlich. Und das sollte für mich die Begründung sein, Gemeinde zu gründen. Ich habe mich oft gefragt, was ist eigentlich so der Sinn und Zweck von Gemeinde? Wenn ich euch so fragen würde, hey, was würdet ihr sagen, was ist so der Sinn und Zweck der SV Künzelsau? Was würdet ihr sagen, wofür steht ihr, wofür seid ihr bekannt oder wofür wollt ihr bekannt sein? Ist der Zweck der, viele Mitglieder zu haben? Ich muss ehrlich dazu sagen, wenn man so anfängt als Gemeindegründer, ist ja erstmal nichts da. Wir waren immer ein kleines Team, also einmal war man zu dritt, einmal war man zu fünft. Und da ist nicht viel da. Ja, da wünscht man sich schon einfach mehr zu sein. Wenn man jetzt zu fünften Gottesdienst feiert, ist schon ein bisschen wenig, ist es nicht nichts. Ja, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen, das reicht ja schon, aber wir wollen mehr sein. Aber ist es das Ziel? Ist es das, wo Jesus auch den Schwerpunkt draufgelegt hat, dass wir viele Mitglieder sind in der Gemeinde? Oder ist der Sinn und Zweck der Gemeinde, ein schönes Gebäude zu haben? Ein Café vielleicht sogar, wir hatten damals so in Mülheim, damals als ich noch jung war, hatten wir so einen Gewölbekeller, den haben wir ausgebaut als Jugendcafé. Da war alles so drin, vom Kicker bis zum Billard, über Dart und einer coolen Bar. Und ja, ist es das Ziel von Gemeinde, so Treffpunkte zu haben oder Möglichkeiten für jedes Alter am besten, vom Krabbelkind bis zum Rentner? Ich glaube auch hier,
Nee, ist nicht das Ziel von Gemeinde. Zumindest nicht das erste Ziel. Jesus hat von all dem nichts erwähnt in der Bibel. Zumindest habe ich es nicht gefunden. Der Sinn und Zweck von Gemeinde, glaube ich, und von uns allen ist, dass wir gehen und Menschen zu Jüngern machen, so wie es hier steht. Auch indem wir Botschafter zurüsten, ausrüsten, in ihre Lebensmittelpunkte aussenden, ja? In denen sie zigfach mehr Zeit verbringen wie mit uns. In Schule, Hobby, Job, Familie, Nachbarn. An diese Orte sind wir von Gott gesandt und wollen andere senden. Und das sind auch die Orte, an denen wir andere Menschen mit Jesus in Kontakt bringen können. Deswegen so geht hin, out, raus. Ja, wie war das in meiner Gemeinde? Oh, jetzt tue ich voll aus dem Nähkästchen plaudern, aber du kennst das ja eh alles. Wie gesagt, ich bin richtig sozialisiert, von der Kinderstunde auf aufgewachsen. Bei uns hieß es noch Stund damals, der Gottesdienst. Weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Es ging eine Stunde, nicht mehr und nicht weniger. Meine Füße waren damals zu kurz für den Boden, also die Stühle waren zu groß für meine Beine. Und wir hatten immer solche rutschigen Kissen da drauf. Ich bin immer gerutscht. Ich muss mich also richtig konzentrieren, dass ich auf dem Stuhl sitzen bleibe. Und es war einfach todlangweilig für mich, wirklich. Es gab keinen Kindergottesdienst. Wir hatten damals noch die Reichsliederbücher. Ich habe immerhin gelernt, auch mit Sütterlin-Schrift zu lesen. Toll. Oh. Aber das war auch schon alles. Und ich habe Dinge gemacht wie Luft anhalten, mal gucken, wie lange das geht. Und dass halt irgendwie die Zeit rumgeht, weil das für mich jetzt nicht super ansprechend war. Und dann war trotzdem so die Frage, okay, als ich ein bisschen älter wurde, ja, was macht man denn, damit meine Freunde hierher kommen in den Gottesdienst? Eben dann haben wir dieses Jugendcafé eröffnet. Und es war aber trotzdem immer wieder diese Frage. Man hat tolle Flyer gemacht, man hat es schön gemacht, die Älteren haben schöne Vorhänge aufgehängt, man hat es renoviert, restauriert, wir haben so ein altes Gebäude gehabt. Man hat es einfach schön gemacht, die Leute sollen sich ja wohlfühlen, um wiederzukommen. Was haben wir? Flyer gedruckt und ein Bildchen ausgeschnitten und auf den Kopierer gelegt, so ging es früher halt noch. Heute macht man das ein bisschen anders. Was haben wir nicht alles probiert, dass die Leute zu uns kommen? Ich habe euch dazu einen kleinen Clip mitgebracht, der das so ein bisschen verdeutlicht.
Am Anfang war Jesus. Der suchte sich Freunde, man nannte sie Jünger. Bevor Jesus sich zurückzog, gab er ihnen noch einen Auftrag. Geht zu den anderen, ladet sie ein, macht sie zu Jüngern. Alle. Puh. Das war gar nicht so einfach, aber sie taten es und immer mehr Menschen glaubten an Gott und es entstand die Kirche. Keiner wusste genau warum. Aber über die Jahre hinweg zog man sich in eine Art Burg zurück. Die war eindrucksvoll, bot Heimat und Sicherheit. Und während sie so in ihrer Burg lebten, fiel einigen auf, dass es außerhalb der Burg viele Menschen gab, die schutzlos waren und es dort ganz schön rau zuging. Und sie taten ihnen leid. Da erinnerten sie sich wieder an ihren Auftrag. Und sie berieten sich. Und einer hatte die Idee. Wir laden sie zu uns ein. Aber kaum jemand kam. Das war ganz schön traurig. Dann hatte einer die Idee. Wir machen ein cooles Programm. Wir nutzen neue Medien. Aber kaum jemand kam. Das war ganz schön frustrierend. Und sie hatten die Idee. Wir machen da draußen einen Event. Sie hatten viel Spaß zusammen. Doch nur wenige kamen mit. Nun, das war diesmal nicht ganz so traurig. Aber einige wollten mehr. Sie hatten eine revolutionäre Idee. Sie gingen los, nicht nur ein bisschen, nein, ziemlich weit raus. Mitten hinein zu den anderen. Und dort blieben sie. Mit ihren neuen Freunden sprachen sie über ihre Interessen und irgendwann auch über Jesus. Und das Ergebnis war eine frische Form von Kirche. Und sie hatten einen Grundsatz: keinen Rückzug mehr.
Genau, also so bin ich groß geworden. Eher so diese Angst vor der Welt. So Sachen wie Schwimmbad und Kino war echt schwierig für viele. Und ich verstehe dies grundsätzlich auch. Es ist nicht alles einfach und manchmal bewahrt man sich einfach vor Dingen, die schwierig sind und hält sich davon einfach zurück oder hält einen gewissen Abstand. Was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, ob das jetzt damals in meiner Gemeinde war oder bis zum heutigen Tag, bin ich eigentlich gefordert, als Christ hinzugehen, als Gemeinde hinzugehen. Und ich sage es euch ganz ehrlich, so wahr wie ich hier stehe, mir fällt es bis heute nicht leicht. ich habe kurz angerissen, gestern war ich wieder beim Fußball. Ja, das ist so der Ort für mich in Neuenstein, wo ich am wenigsten Jesus sehe. Und deshalb für mich der Ort, wo ich am meisten hingehen muss als Christ, um da irgendwie Jesus mit reinzubringen. Und auch wenn ich gerne Fußball spiele und passioniert das mache, eigentlich voller Leidenschaft, gehe ich da oft mit Bauchweh und Magenkrämpfen hin, weil mir das wirklich, das fällt mir nicht zu. Es ist nicht so einfach, der Einzige zu sein, der irgendwie andere Einzige zu sein, der eben nicht mitsäuft und nicht mit die dummen Witze macht oder, ja, aber das wisst ihr sicherlich alles selber. Wir sind zurück zum Thema Gemeinde. Erfolg einer Gemeinde oder eines Kreises misst sich nicht daran, wie viele hundert oder wie viele zehn wir in unserem Gebäude oder unserer Veranstaltung bekommen, sondern aus meiner Sicht, Erfolg einer Gemeinde misst sich eigentlich daran, wie viele hundert oder wie viele zehn oder 30 oder 50 wir hier rausgehen, die Veranstaltung verlassen, das Gemeindehaus verlassen, um die Welt zu erreichen, mit den Jüngern, die sie gemacht hat. In diesem Fall würde ich nie denken, dass der Plan von Jesus zum Jüngermachen durch ein Treffen pro Woche an einem Ort, geleitet durch einen Leiter vielleicht, erfüllt werden könnte. Jünger zu machen erfordert, dass zu verschiedenen Zeiten in der Woche, an verschiedensten Orten, an vielen verschiedenen Teilen, ein ganzes Heer von Menschen, Frauen und Männern das Wort Gottes weitergibt, lehrt, lebt und gemeinsam einer Welt dient, die Jesus braucht. Und deshalb braucht es euch, braucht es dich. Ihr seid dieses Heer. Eine Gemeinschaft von Christen, in der jeder in seinem Lebensmittelpunkt, in dem er lebt, das Evangelium vervielfältigt, in dem er geht, in dem er tauft. Gut, taufen ist ein bisschen schwierig in unserem Kontext, aber ja, genau das tut eben, was Jesus uns befohlen hat. So wie Jesus es vorgelebt hat. Und dazu will ich dich, will ich mich, will ich uns wieder neu motivieren, wieder neu begeistern, ermutigen. Und wenn ich hier so groß von Jünger sein rede, ja, wie sieht es da bei mir selber aus? Bin ich ein Jünger von Jesus? Lebe ich als Jünger von Jesus? Blöde Frage vielleicht, aber wie sieht es da konkret bei dir aus? Kannst du jetzt von Glück reden, dass ich dich nicht kenne? Ich bin zum ersten Mal da. Aber wie sieht es da konkret bei dir aus? Wann bist du das letzte Mal hingegangen in alle Welt? Wann hast du das letzte Mal jemand zu einem Jünger gemacht? Jemand getauft, jemand gelehrt, jemand beigebracht, so zu leben, wie es Jesus gemacht hat oder Jesus uns vorgelebt hat. Und unser Auftrag heißt ja dabei nicht, Achtung, das habe ich nämlich gemacht, mache zu Bekehrten eines gewissen Glaubensverständnisses viele Menschen und taufe sie zu Gemeindegliedern. Ja, haben wir gemacht. In unseren Rundbriefen, in Newslettern, das ist gut, das akquiriert auch Spenden. Mensch, wir haben schon wieder 5 Taufen im See und super und toll. Aber die Frage ist, was ist aus diesen Menschen jetzt geworden? Sind sie Jünger? Leben sie so? Jesus hat sich durch Jüngerschaft multipliziert. Neben seinem gewaltigen Erlösungswerk hat Jesus den größten Teil seiner Zeit in seine Jünger investiert. Kurze Zeit für dich. In was investierst du deine meiste Zeit? In wen oder was? Ich habe für mich gemerkt und ich habe Gott sei Dank diese Freiheit, weil ich eben keine große Gemeinde habe, um die ich mich sorgen muss. Damals war es eben so Gemeinde, viele Menschen, Gebäude, da war man so irgendwie alles. Jetzt habe ich viel, viel Zeit. Ich habe gemerkt, im Laufe meiner Zeit, je größer das Ding wurde, desto weniger Zeit hatte ich eigentlich mit Menschen. Jetzt bin ich gerade mega dankbar, noch, weil mal gucken, wie lange das so bleibt, dass ich viel Zeit habe, um in Menschen zu investieren, Menschen nachzugehen. Genau, entscheidend ist es auch heute Morgen nicht, ob wir das Gehörte bejahen, vielleicht sogar auswendig aufsagen können, sondern dass wir es in der Praxis umsetzen. Genau, da gibt es dieses Gleichnis vom Haus auf dem Sand. Da heißt es, wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Fels baut. Matthäus 7 ist es. Jesus fragt mich nicht, ob ich Jüngerschaft und somit einen Lebensstil, bei dem Leben und Lehre zusammenkommen, Kopfnicken bejahen, sagen, ja, am besten nachher rausgehen, ja, lieber Bruder, danke für das Wort, und nach Hause gehen und ändert sich gar nichts. Sondern er beauftragt mich und sagt, geh und mach zu Jüngern. Also derjenige ist nicht klug, derjenige ist klug und im Bild gesprochen baut sein Haus auf einen Felsen, der eben sein Wort hört und tut. Geh und mach zu Jüngern. Das ist keine Empfehlung, die sich an spezielle Kirchgänger oder SV-Mitglieder richtet, Berufschristen vielleicht noch, sondern es ist die Grundlage für jeden Christen, ein Lebensstil. Weiß nicht, EEC sagt euch was, oder? Seid ihr EEC hier? Entschiedenes Christentum, die kriegt mir immer so ein Handtuch geschenkt, wenn man irgendwo was gemacht hat. Da steht drauf, EC, it's a lifestyle. Es ist ein Lebensstil. Mein Eindruck ist, dass seit mehreren Jahrzehnten Jüngerschaft in Gemeinden, Kirchen, Kreisen unserer westlichen Welt eigentlich kaum mehr Voraussetzung für das Leben als Christ ist. Weder muss man Jünger werden oder sein, noch einer werden wollen, wenn man sich den Christen anschließt. Weiß nicht, wie du das erlebst. In Frankreich, da haben wir oft gehört, wenn ich so mit Leuten gesprochen habe, oui, je suis chrétien, mais je suis pas pratiquant. Also für die, die kein Französisch sprechen. Ja, ich bin Christ, aber ich praktiziere es nicht. Hä, wie jetzt? Also ja, ich bin Christ, aber ich praktiziere es nicht. Ähnlich wie wenn mir hier in Deutschland Leute begegnen und sagen, ja, ich bin auch getauft, konfirmiert, habe christlich geheiratet, gehe regelmäßig in die Kirche, Weihnachten und Ostern. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass es heute eben viele Menschen gibt, die sich Christen nennen. Das meine ich jetzt gar nicht böse oder wertend, sondern einfach nur feststellend. Die sich Christen nennen, aber zumindest so im Sinne von Jesus gar nicht als Christen leben. Keine Jünger sind. Vielleicht noch Menschen, die Bewunderer sind. Man könnte sie Bewunderer nennen, aber keine Nachfolger. Deswegen die Frage für mich, was ist denn ein Jünger? Jünger sein damals, kannst einfach ein bisschen, ich habe jetzt irgendwie den Faden verloren, wo das ist. Jünger sein damals ist jetzt die Folie. Als Jesus auf der Erde gelebt hat, da waren die Anforderungen an den Jünger relativ einfach, ja, relativ klar. Man musste vor allem mit diesem Jesus unterwegs sein. So eine beobachtende Haltung an den Tag legen. Ähnlich wie wenn ich jetzt hier beim Wirt bin und Ausbildung mache, so ein Azubi. Da kriege ich als Azubi viel gesagt, muss viel lernen in der Schule und dann hoffentlich auch darf ich mal selber ran und selber Sachen probieren. Und dann sagt mir mein Chef oder mein Meister so nicht oder so anders und muss so machen. Genau, und so ähnlich war es mit den Jüngern auch. Sie waren mit Jesus unterwegs, also bei Jesus in der Lehre. Man wusste, was zu tun war, man kannte die Kosten. Und der Petrus hat es mal auf den Punkt gebracht und er sagte dann, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Also da wurde Familie verlassen, Beruf verlassen für eine längere Zeitspanne, um mit diesem Jesus eben von Ort zu gehen. Ihn zu begleiten, von ihm zu lernen. Wer als Jünger von ihm lernen wollte, der musste eins. Und zwar in seiner Nähe bleiben. Weiß nicht, wie du das machst, würde ich mich mal gerne unterhalten, weil ich merke, dass das für mich ein Kampffeld. Immer noch in der Nähe von Jesus zu bleiben, weil ich bin noch lange nicht ausgelernt. Ich habe noch lange keinen Meister im Christsein oder Jüngersein. Da habe ich noch viel zu lernen. Jüngersein heute funktioniert natürlich heute ein bisschen anders. Wir können jetzt Jesus nicht mehr buchstäblich hinterhergehen wie die ersten Jünger. Aber die Prioritäten und die Absichten, das Herz und die Einstellung eines Jüngers haben sich nicht geändert. Im Herzen eines Jüngers ist die tiefe Sehnsucht und liegt das Fundament einer Entscheidung. Und zwar der Entscheidung zu sagen, ja, mehr als alles andere will ein Jünger sein oder will ich sein oder werden wie Jesus. Ein Jünger von Jesus ist also jemand mit dem Ziel, wie Jesus zu werden, der sein Leben durch kleine, große Entscheidungen und Taten diesem Ziel systematisch oder weniger systematisch schrittweise anpasst. Wenn ich also vorhabe, ein Jünger zu sein, wie Jesus zu werden, dann wird sich das praktisch zeigen, innerlich wie äußerlich. Glaube leben ist das Stichwort dazu. Heißt ja auch, Glaube ohne Werke ist tot. Also kein Glaube, wenn was tot ist, dann ist es nicht mehr. Jetzt ist die Frage, wie drückt sich Glaube denn aus? Ich bin in einer relativ konservativ geprägten Gemeinde groß geworden. Da gab es immer ein Wort, das gab es auch ganz oft von meiner Mutter zu hören, so als Kind. Gell, Luca, das kennst du auch. Ein Wort, in dem sich Glaube ausdrückt auch. Was denkt ihr? Ich verrat's euch mal. Glaube der... ein Wort, was nicht so super populär ist, wenn man es hört. Und zwar, Achtung, jetzt wird es richtig steif, Gehorsam. Gehorsam. Gell, Luca? Gehorsam, schon mal gehört, gell? Ja, richtig. Genau, ist genau der Fakt. Weil nämlich in der Bibel steht, Jakobus 2,18, der Teufel glaubt auch an Gott und die Dämonen tun es auch. Die Frage ist, was ist der Unterschied zwischen dem und mir als Christ. Hoffentlich der Gehorsam. Der Unterschied ist eben zu einem Jünger, dass ein Jünger Jesus gehorcht, ihn zum Vorbild hat, ihn nachahmt. Nicht pervertiert, wie das der Teufel macht, sondern ihn nachahmt, ihm nacheifert. Und Jesus, er hat die Menschen damals vor bestimmten Menschen gewarnt, eigentlich vor Menschen wie mir, religiösen Führern, Schriftgelehrten, Pharisäern wurden sie genannt. Er hat gesagt, Matthäus 23,3, alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet, aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln, denn sie sagen es zwar, aber tun es nicht. Tja, wenn ihr jetzt mal mit meinem Sohn und mit meinen Kindern reden würdet oder mit meiner Frau, tja, der Papa sagt schon viel. Macht die Füße nicht auf den Tisch, schmatzt nicht beim Essen. Keine Ahnung, was bei euch so der Standard ist. Und jetzt guckt mal meine Kinder an, ladet sie bitte nicht ein. Da kommen Sachen zutage, wo du dann auf einmal feststellst, ups, ganz der Papa oder ganz die Mama oder... Ja, man sagt zwar viel, aber die Kinder machen halt das, was sie an dir sehen. Die ahmen dich nach, die lernen von dir. Herzlichen Glückwunsch. Was würde Jesus heute von mir sagen? Was würde Jesus heute von dir sagen? Haben wir diese Wesensart der Schriftgelehrten, der Pharisäer übernommen und zum obersten Prinzip unseres christlichen Lebens gemacht? Ich kann mich noch erinnern, damals, als ich, bevor ich angefangen habe zu studieren in Liebenzell, da habe ich gesagt, ich möchte kein frommer Schwätzer sein, sondern ich möchte jemand sein, der auch das lebt, was er lehrt. Leider muss ich gestehen, dass mir das häufig nicht gelingt. Und deshalb möchte ich uns einfach wieder daran erinnern und wieder dazu ermutigen, genau das zu tun. Das zu leben, was wir glauben, das zu leben, vielleicht auch, was wir lehren. Was die Menschen heute interessiert, ist, ob wir leben, was wir lehren. Und das ist nur möglich, wenn wir Jüngerschaft nicht nur als so eine Seminarreihe vielleicht anbieten, sondern wenn das als ein Lebensstil eingeübt wird und Formen gefunden werden, die Lehre und Leben zusammenbringen. Weiß ich im EC, ich war da selber nie, aber da gibt es diese Wogele, Woche gemeinsamen Lebens. Ich glaube, das kann dazu helfen, dieses gemeinsam unterwegs sein, von gemeinsam lernen, auch gemeinsam die Ecken und Kanten und die Fehler. Das ist so schlimm, wenn man verheiratet ist. Da lernt man so viel über sich selber. Also ich meine, wo man einfach selber noch viel zu lernen hat. Das ist wie so ein Aneinanderreiben und sich zu einem Diamanten schleifen. Das ist gut und heilsam, aber auch echt nicht einfach. Für mich zumindest nicht. Für mich bedeutet es, mein Leben nicht nur mit Jesus, sondern mit den Menschen um mich herum zu teilen. Mich verletzlich zu machen, meine Schwächen noch deutlicher zu zeigen, meine Zeit nicht allein hinter Büchern, sondern eben mit den Menschen zu verbringen, die ich für Jesus gewinnen will. Wenn Jesus in alledem der Mittelpunkt ist und es durch seinen Geist leitet, dann kommen Lehre und Leben zusammen, plötzlich zusammen. Da findet Jüngerschaft statt. Ich kann mich noch an verschiedene Kongresse und Konferenzen erinnern, auf denen ich mal war. Auf denen gab es immer wieder ein Thema. Und zwar, also so irgendwie so ein Seminar, manchmal war es ein Workshop, und zwar das Thema, wie erkenne ich Gottes Willen? Schon mal gehört? Kennt ihr es? Wie erkenne ich Gottes Willen? Eigentlich irgendwie immer irgendwie aktuell. Inzwischen würde ich sagen, dass es ja eigentlich doch relativ einfach ist, oder? Der Wille Gottes für mich und für dich ist, dass wir dringend und ohne Rücksicht auf Verluste unser Leben einsetzen, auf Rettungseinsatz gehen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Die Frage ist deshalb nicht, können wir Gottes Willen erkennen? Die Frage ist, werden wir Gottes Willen gehorchen? Wenn ein Mensch, der mit Liebe unterversorgt ist, zum ersten Mal die Liebe Gottes erfährt, wenn ein einsamer Mensch endlich die Tiefe der Gemeinschaft mit Jesus erlebt, wenn ein schuldiger Mensch Vergebung und ein reines Gewissen findet, wenn ein suchender Mensch plötzlich den Sinn für sein Leben entdeckt, dann ist es das, wofür ich alles geben will und investieren möchte. Und es löst eine enorme Kettenreaktion aus. Aber der Anstoß zu so einer Kettenreaktion muss von jemandem kommen, der zu gehen bereit ist. Gehen macht Jünger. Jemand, der dazu bereit ist, hinter dem warmen Ofen seine eigenen Bequemlichkeit hervorzukriechen. Wir haben in Mecklenburg in einem sozialen Brennpunkt gearbeitet und auch dort gelebt. In Südfrankreich haben wir bei einem Projekt mitgemacht, Hope and Joy. Das war eine Arbeit unter Prostituierten, ja, so Zwangs, verkauften Menschen. Jetzt hier das Fußball habe ich kurz angesprochen. Das sind alles Orte für mich, wo es mir schwerfällt. Wo ich nicht einfach mal hinspazieren und sage, ja, hey, Jesus liebt dich und alles easy. Und nee, überhaupt nichts easy. Das sind Orte, wo ich am liebsten zu Hause bleiben würde und irgendwie was anderes machen könnte. Eben mich hinter meinen Büchern verstecken, vielleicht die nächste Predigt vorbereiten für irgendwas Angenehmes. Aber genau das braucht es, dass ich bereit bin, meine Komfortzone zu verlassen, um Neues in die Welt zu setzen. Jemand, der dazu bereit ist, kompromisslos von dem aufstehenden Erlöser zu sprechen. Hey, wir haben bald Ostern. Es fängt alles von diesem einen Wort, oder hängt alles von diesem einen Wort ab, von diesem Auftrag von Jesus, dieses geht, geh hin. Deshalb Frage, wäre es heute nicht ein perfekter Tag, um Gott zu sagen, ja, mit deiner Hilfe will ich gehen und eine Kettenreaktion in meinem Umfeld auslösen. Ich träume von Menschen, die Jesus-mäßig leben und bete dafür. Menschen in Städten und Dörfern, in Kneipen und Sportclubs und an verschiedenen Treffpunkten. Menschen, die eins verbindet, die Jesus lieben, die einander lieben und die die Menschen an ihrem Ort lieben. Ihre Vision, ihre Vision verbindet sie, lässt sie kreativ und leidenschaftlich Gottes Liebe zu den Menschen bringen und mit den Menschen Gott entdecken und erleben. Gemeinsam beten sie, gemeinsam feiern sie, gemeinsam trauern sie, gemeinsam hoffen sie, gemeinsam lieben sie. Und Menschen in ihrer Umgebung zeigen Interesse, fragen, hey, wie kann es sein, dass so wie es dir geht, du immer noch Hoffnung hast? Wie kann es sein, dass trotzdem, dass du dies oder jenes erlebt hast, immer noch fröhlich sein kannst? So eine Gemeinschaft untereinander, das ist das, was Gemeinde auch sein kann und sein soll. Das hinterlässt Spuren. Das sind dann Orte, an denen Menschen tatsächlich Rettung erleben, Annahme erleben, Freiheit, wir haben es vorhin gesungen, Heilung, Wiederherstellung. Und diese Veränderung, die beschränkt sich nicht auf Einzelne, sondern die breitet sich aus, multipliziert sich. Jesus wird greifbar, erlebbar, erfahrbar, hier in Künzelsau, da wo du bist. Ich hoffe, ihr seid dabei und nicht nur ab und zu fahre ich hinter so Wohnmobilen her, da steht so ein Spruch drauf, der heißt, träume nicht dein Leben, sondern erlebe deinen Traum. Ich hoffe, dass diese Dinge, von denen ich hier erzähle oder von denen man hier liest in Gottes Wort, dass es nicht nur ein Traum bleibt, sondern dass du diesen Traum lebst, Gottes Traum lebst, dass wir ihn leben. Das letzte Video lassen wir mal weg, sonst geht es zu lang. Ich möchte schließen und zwar mit einer Sache, wenn ich irgendwo war und irgendwas gehört habe und vielleicht auch angesprochen war, also zumindest hilft es mir immer oder hat es mir oft geholfen, was mit nach Hause nehmen zu können. Also mehr noch als nur ein Gedanke, sondern irgendwas, was ich in der Hand habe. Und von daher möchte ich dich herausfordern. Ja, weil es vielleicht für dich heute dran ist, zumindest merke ich es für mich, ist es eigentlich immer wieder dran, da Gott um Vergebung zu bitten, wo ich eben ungehorsam war, wo ich meinen eigenen Weg gegangen bin, wo ich eben nicht gegangen bin, wo ich vielleicht zu bequem war, zu viel Angst hatte, zu wenig Gottvertrauen. Das Geniale ist, Gott ist nur ein Gebet weit von dir entfernt. Und Gott ist ein Gott, der sich freut, wenn wir umkehren. Gott ist ein Gott, der wie der Vater vom verlorenen Sohn mit offenen Armen dasteht und sich freut. Vielleicht ist heute auch ein guter Tag, um diese Entscheidung vor Gott wieder neu zu treffen, zu sagen, ja, Jesus, ich entscheide mich heute mit Mut, den braucht es nämlich, und mit Glauben, den braucht es auch, und Gehorsam, dir zu folgen, ohne Kompromisse, als dein Jünger in der Welt zu leben und zu gehen und andere zu Jüngern zu machen. Und wenn du das willst, sagst, ja, hey, dazu will ich mich wieder neu challengen lassen, dann mache ich dir Mut, komm nachher hier vorbei, oder ja, am besten hier nach vorne. Ich habe hier sowas dabei, Streichhölzer nennt sich das, im XXL-Format. Dann nimm dir so ein Streichholz mit. Warum so ein Streichholz? Es gab mal einen schlauen Menschen, der hieß Augustinus Aurelius, Kirchenvater, Heiliger, der sagte mal, dazu gibt es ein Bild, nur wer selbst brennt, kann Feuer in anderen entfachen. Und tatsächlich ist es genau das, was so ein Streichholz macht, andere Dinge anzünden. Also, ich hoffe, es sind keine Pyromanen unter uns, andere Dinge anzünden. Und genau das ist auch das, was ein Jünger von Jesus macht. Andere anzünden mit dem Feuer der Leidenschaft und der Liebe Gottes. Und ich sage, ja, das möchte ich. Nicht nur selber brennen, das ist schon mal gut, wenn das so ist, aber eben andere entzünden. Hey, wenn du das möchtest, dann komm vorbei, nimm dir ein Streichholz mit und steck ihn dir in deine Tasche. Wenn du so enge Taschen hast wie ich, dann merkst du den Streichholz bei jedem Schritt. Oder steck ihn dir in deinen Geldbeutel oder klebe ihn dir an den Spiegel. Irgendwo, wo er dir immer wieder begegnet und dich daran erinnert, an die Entscheidung, die du vielleicht heute getroffen hast und gesagt hast, ja, Jesus, ich habe mich entschieden, dir mit Mut und Glauben zu folgen, ohne Kompromisse, als dein Jünger in der Welt zu leben und zu gehen und andere Menschen zu Jüngern zu machen. Gott segne uns dazu. Jesus, und ich danke dir, dass du es uns vorgelebt hast, was es heißt, die Komfortzone zu verlassen. Herr, du hast den Himmel verlassen, den Ort, wo wir alle hinwollen. Du hast ihn verlassen und bist nicht spazieren gegangen auf der Welt, sondern ja, du bist bis in den Tod gegangen. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Und du lädst uns ein, dir zu folgen, ja, dich nachzuahmen, von dir zu lernen, mit dir zu gehen, mit dir zu leben, aus deiner Kraft Dinge zu tun, die ja, wir gar nicht könnten. Und wir sehen uns danach, nicht nur dich in unserem Leben zu spüren und zu erleben und immer wieder neu entfacht zu sein und voller Leidenschaft, sondern wir möchten es auch sehen in unserem Umfeld, hier in Künzelsau, hier in Hohenlohe. Herr, dass die Menschen, die ja, vielleicht jetzt noch im Bett liegen, weil sie noch nie auf den Gedanken gekommen sind, sonntagmorgens irgendwo in den Gottesdienst zu gehen, Herr, dass wir sie erreichen, da wo sie sind. Herr, gib uns da den Mut dazu und die Leidenschaft und dieses Feuer. Danke, dass du mit uns gehst, weil du es versprochen hast. Amen.